Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Am Mikrofon heute Patrick Tschudin und
Pascal Bieber. Diese Ausgabe widmen wir ganz dem Start des Large Hadron Collider, LHC, am CERN am letzten Mittwoch. An diesem Tag kreisten zum ersten Mal Elementarteilchen durch den größten Teilchenbeschleuniger, den die Physiker je zur Verfügung hatten, für ihre Experimente. Am Mittwochmorgen um 10:30 war es soweit.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes, sir!
Going again?
Nach dem Countdown von LHC-Projektleiter Lynn Evans tauchte für einen kurzen Augenblick ein punktförmiger Blitz auf den Kontrollbildschirmen auf. Es war geschafft. In 100 Metern Tiefe unter der Erdoberfläche rasten Elementarteilchen auf ihrer Bahn im 27 Kilometer langen kreisförmigen Tunnel.
Die Wissenschaftsredaktion von Schweizer Radio DRS war an diesem historischen Moment vor Ort in Genf. Wir haben auf DRS 1, 2, 3 und 4 über die Ereignisse des Tages laufend berichtet. In Bild und Ton festgehalten haben wir die Ereignisse des 10. September auch auf dem Internet unter wissenschaft.drs.ch.
In dieser Ausgabe von Wissenschaft DRS 2 lassen wir den Tag am CERN nochmals Revue passieren in einer Chronologie der Ereignisse. Dann?
Wir fragen nochmals nach am CERN, was in den vergangenen 72 Stunden dort gelaufen ist.
Der langjährige CERN-Physiker John Ellis erklärt uns, was die konkreten Ziele sind, die mit diesem weltgrößten Experiment erreicht werden sollen.
Und wir lassen junge Forscher am CERN zu Wort kommen, die erzählen, was für sie die Faszination ausmacht, an dieser Großforschungseinrichtung arbeiten zu können.
Zuerst aber lässt Thomas Häusler den historischen Mittwoch am CERN nochmals Revue passieren.
CERN, 7 Uhr morgens. Nichts weist darauf hin, dass hier aufregende Stunden bevorstehen. Kaum ein Mensch ist zu sehen hinter den Schutzzäunen, die das weitläufige Areal begrenzen. Den 27 Kilometer langen Kreistunnel, 100 Meter tief im Boden unter einem, den kann man sich nur vorstellen. Im Kontrollzentrum des Teilchenbeschleunigers LHC beratschlagen zu dieser frühen Stunde die Chefs der Riesenmaschine. Die Stimmung ist keineswegs euphorisch. Kurz zuvor gab es noch einen Kurzschluss irgendwo in den Tausenden von Kilometern von Kabeln und auch das überaus wichtige Kühlsystem des LHC hat noch aufgemuckt. Viele Physikerinnen und Ingenieure mussten eine Nachtschicht einlegen, berichtet CERN-Mann Roger Bailey.
We had the recovery of the cryogenics that was ongoing during the day. This is recovery from the electrical problem that we had on Monday evening. So this is around 0.8 and sector 7-8 cryogenics were back by something like 9 o'clock. And the cryogenics in 8-1 needed a little bit longer and they were back by around midnight.
Doch nun ist alles im grünen Bereich, berichtet Bailey weiter. Die LHC-Ampel steht auf grün. Zum allerersten Mal soll heute ein Teilchenstrahl mit fast Lichtgeschwindigkeit durch den Beschleunigertunnel jagen. Davor lagen 15 Jahre des Planens und Bauens, des Träumens und des Bangens. Robert Aimar, der Generaldirektor des CERN, spricht seiner Crew Mut zu.
Bravo à tous. Ayez du courage pour la journée. Elle sera bonne, j'en suis certain.
Dies werde ein guter Tag. Ganz bestimmt. Schiefgehen sollte besser auch nichts. Den CERN-Leuten schauen Hunderte von Journalisten auf die Finger. Sie dürfen zwar nicht ins Allerheiligste, den Kontrollraum des Beschleunigers. Aber alles wird übertragen für sie per Videokameras auf eine Großleinwand. Ein Public Viewing. Nicht für ein Fußballspiel, sondern für eine äußerst heikle Dressurnummer mit Elementarteilchen. Bei den Starts früherer Teilchenbeschleuniger ging oft erst einmal vieles schief. Nur beobachtete da nicht die halbe Welt die Blamage. Es ist jetzt 9 Uhr. Ein Teilchenstrahl kreist mit hoher Geschwindigkeit im Vorbeschleuniger, der mit dem 27 Kilometer Tunnel des LHC verbunden ist. Diesen Strahl wird man in wenigen Minuten in den LHC-Tunnel eindringen lassen, erklärt Lynn Evans, der Projektleiter des LHC, den Journalisten. Dann werde der Strahl im Uhrzeigersinn 3 der 27 Tunnelkilometer zurücklegen, bevor ihn eine Bremse stoppt.
We move the stopper that's stopping the beam from circulating in the LHC and we should then see the beam making one sector, 3 kilometers. You will see it up on this display here.
Lynn Evans zeigt auf einem Bildschirm, auf dem ein Punkt auftauchen soll. Das wird der Strahl sein, falls es klappt. Aber, sagt Evans, vorher warten 5 Sekunden Drama, denn so lange dauert die Verzögerung der Anzeigeelektronik.
But
there is a little drama because after the beam is injected, it takes about 5 seconds for acquisition of the data from the beam monitors.
Das seien die längsten 5 Sekunden im Leben eines CERN-Physikers, hört man manche stöhnen. Dann ist es soweit. Der Strahl ist hineingelassen und Lynn Evans zählt.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Nothing. Yes, sir.
Going again?
Von da an geht alles wie am Schnürchen. Kreisstück um Kreisstück nimmt Lynn Evans Team die Strahlenbremsen aus dem Tunnel. Stück um Stück kommt der Strahl weiter im Kreis. Bis Roger Bailey, den wir von der morgendlichen Startsitzung bereits kennen, den Countdown zum vollen Kreis anzählen darf. Unterstützt von einer Kommentatorin der Direktübertragung aus dem Kontrollraum.
This is Roger Bailey.
3, 2, 1, Faisal.
Countdown 3, 2, 1, beam! And there it is. And that is the moment of the full circuit being achieved of the first beam. Truly a historic moment.
Es ist 10.28 Uhr. Ein voller Umlauf ist geschafft und das viel schneller als erhofft. Es macht sich Euphorie breit, zum Beispiel bei der CERN-Physikerin und ETH-Professorin Felicitas Paus.
Also es ist fantastisch, es hat bisher exzellent funktioniert, wir sind wirklich total begeistert.
Diesen Schwung wollen die Forscherinnen und Forscher beibehalten. Jetzt muss der zweite Strahl in den Tunnel, jener im Gegenuhrzeigersinn. Denn für die Teilchenkollisionen, die die CERN-Physiker mit dem LHC ja untersuchen wollen, für diese Kollision braucht es die beiden gegenläufigen Strahlen, die man dereinst aufeinandertreffen lassen will. Doch bis zu diesen Kollisionen wird es noch mindestens einen Monat dauern. Jetzt muss erst der zweite Strahl erst einmal alleine kreisen. Damit wollen die CERN-Physiker um 12 Uhr beginnen. Aber da zickt das Kühlsystem noch einmal, wie gestern. Auf sage und schreibe minus 271 Grad Celsius muss es die 1200 Magneten kühlen, die den Teilchenstrahl auf der Bahn halten. Doch nun ist es um ein paar Zehntel Grad zu warm. Und das reicht schon, damit eine quälende Reparaturpause nötig wird. 13.55 Uhr. Nun ist der zweite Strahl auf dem Weg. Wieder führen die CERN-Leute den Strahl immer weiter durch den 27 Kilometer Tunnel. Kurz nach 4. Wieder Applaus im Kontrollraum, begleitet vom frohlockenden Kommentar der CERN-Sprecherin in der Live-Übertragung.
It's the double flashes we're looking for again.
There it is, the completion of the circle.
What a day. Not one beam, but two successfully sent around the LHC.
Das Alkoholverbot im Kontrollraum fällt, die Champagnerkorken knallen. Aber Pause gibt es trotzdem keine. Im Gegenteil. Um 17 Uhr verkündet Projektleiter Lynn Evans, dass seine Leute die Nacht durcharbeiten und auch den nächsten Tag, der am CERN eigentlich ein Feiertag ist. Evans will so schnell wie möglich die heiß ersehnten Teilchenkollisionen erreichen.
We will be continuing to work through the night and through the day tomorrow, which is an official holiday in CERN. And we will be going full speed at getting collisions for the start of the scientific program as soon as possible.
Trotz des langen Arbeitstages und der Aussicht auf Nachtarbeit ist die Stimmung immer noch elektrisiert. Spekulationen machen die Runde, man komme nun viel schneller zu den Kollisionen. Abends um 7 bekommen wir Peter Jenny zu fassen, den Leiter eines wichtigen Teilprojekts des LHC. Er nimmt etwas Tempo aus den Gerüchten, aber nicht den Enthusiasmus, als wir ihn fragen, ob nun alles viel schneller gehe als geplant.
Nein, ich glaube nicht schneller, aber mit großer Begeisterung und großer Motivation wird natürlich die Arbeit jetzt weitergetrieben.
Peter Jenny in Thomas Häuslers Chronologie des 10. September am CERN. Und was ist seither passiert am CERN?
Um das herauszufinden, habe ich mit Rüdiger Schmidt telefoniert. Rüdiger Schmidt ist einer der leitenden Physiker am CERN. Meine erste Frage an ihn, wie war die Party nach dem historischen Moment?
Wir hatten leider nur eine kurze Party, weil wir weiter an der Maschine weiterarbeiten wollten. Wir haben natürlich angestoßen auf diesen Erfolg, aber dann ging es gleich weiter. Also seitdem arbeiten wir 24 Stunden im Schichtdienst an der Maschine.
Was ging denn am LHC konkret vor sich seither in den vergangenen 3 Tagen?
Ja, also wir haben am gleichen Abend haben wir es noch geschafft, für einen der beiden Strahlen viele 100 Umläufe zu bekommen. Und wenn man einige 100 Umläufe hat, dann muss man die Hochfrequenz anschalten, die den Strahl einerseits beschleunigen soll, aber andererseits die Teilchenpakete zusammenhält. Und das ist dann am darauffolgenden Tag passiert. Zwischendurch hatten wir mit technischen Problemen zu kämpfen, die am Mittwoch ja gar nicht aufgetreten waren. und gestern wurde dann das Hochfrequenzsystem eingeschaltet. Das kann man sich so vorstellen, dass die Teilchen so wie auf einer Welle surfen und wenn man sonst laufen sie einfach auseinander und um die Teilchen zu beschleunigen, braucht man dieses Hochfrequenzsystem. Das ging gestern Abend auch sehr unproblematisch und sehr schnell und danach hatten wir gespeicherten Strahl mit einer Lebensdauer schon von etwa einer Stunde.
Wie beurteilen Sie denn diese ersten Schritte nach diesen erfolgreichen ersten Tests am Mittwoch, was danach geschehen ist? Wie beurteilen Sie diese Fortschritte?
Also ich glaube, wir sind alle überrascht, wie schnell wir da vorangekommen sind. Ich glaube, es hat keiner erwartet, dass wir in den ersten 2 oder 3 Tagen schon gespeicherten Strahl mit einer Lebensdauer von mehreren Stunden haben. Das ist zurzeit für einen Strahl gemacht worden. Für den anderen Strahl müssen wir das noch machen. Aber wir sind doch sehr, sehr optimistisch, dass das jetzt auch relativ schnell weitergehen sollte für den anderen Strahl. Und die Maschine insgesamt scheint mir eine sehr gutmütig zu sein. Das heißt also, wir haben eine sehr robuste Maschine. Aber dass es so gut läuft, damit hat eigentlich keiner gerechnet.
Der CERN-Physiker Rüdiger Schmidt über den aktuellen Stand am LHC in Genf. Wann genau die ersten hochenergetischen Kollisionen stattfinden werden, da wollte Schmidt sich nicht auf die Äste rauslassen. Allerdings sollten sie noch vor Dezember stattfinden, denn dann werden alle Beschleuniger am CERN heruntergefahren für die jährliche Winter- und Wartungspause, die bis Mai dauert. Rüdiger Schmidt berichtete über den aktuellen Stand der Dinge. Doch was genau soll mit diesem 10-Milliarden-Projekt herausgefunden werden? Wir haben jemanden gefragt, der schon bei der Planung des LHC dabei war.
John Ellis hatte bereits als 12-jähriger Bub den großen Traum, Physiker zu werden. Dieser Traum hat sich erfüllt. Seit über 35 Jahren ist John Ellis beim CERN, in das er sich, so sagt er, regelrecht verliebt hat. John Ellis ist also Teilchenphysiker geworden, theoretischer Teilchenphysiker, und war als solcher auch maßgeblich an der Planung des LHC-Teilchenbeschleunigers beteiligt. Als Theoretiker hat er uns am Tag der Inbetriebnahme erklärt, welche 3 großen Rätsel des Kosmos mit diesem neuen Teilchenbeschleuniger gelöst werden sollen.
Nous avons actuellement un modèle standard qui décrit toutes les propriétés des particules connues, tous les résultats des expériences faites jusqu'à maintenant dans tous les labos du monde. Mais ce modèle standard a un maillon qui manque, et ça s'appelle le boson de Higgs. C'est quelque chose qui donne les masses à d'autres particules.
Wir haben heute das Standardmodell der Physik, sagt John Ellis, das alle Eigenschaften der Elementarteilchen beschreibt. So beschreibt, wie sie sich in allen Experimenten in allen Labors der Welt gezeigt haben. Allerdings fehle in diesem Standardmodell noch ein Mosaiksteinchen, das Higgs-Teilchen. Die Aufgabe des Higgs-Teilchens wäre es, den anderen Elementarteilchen ihre Masse zu geben. Denn im Standardmodell haben die Elementarteilchen keine Masse. Ganz anders in der realen Welt. Hier haben nur wenige Teilchen wie Photonen oder Gluonen keine Masse. Alle anderen Teilchen schon. Das Higgs-Teilchen würde dies erklären und also die Lücke im Standardmodell füllen.
Ça c'est, si vous voulez, pour compléter le modèle standard qui décrit toute la matière visible dans l'univers. Mais les cosmologues, les astrophysiciens nous disent qu'il y a 80, peut-être 90% de la matière dans l'univers qui reste invisible, c'est la matière cachée, la matière noire. Donc ça serait le deuxième objectif du programme LHC.
Mit dem Higgs-Teilchen wäre also das Standardmodell komplett, sagt John Ellis. Ein Modell, das die gesamte sichtbare Materie im Universum beschreibt. Doch dann gäbe es noch unsichtbare Materie. Etwa 80-90% des Universums bestehe aus solcher sogenannt dunkler Materie. Diese zu entdecken sei das zweite Ziel des LHC-Experiments. Ein drittes Ziel ist es, mehr über die Beschaffenheit der Antimaterie zu erfahren. Denn beim Urknall muss nach gängigen Theorien zu gleichen Teilen Materie und Antimaterie entstanden sein. Und diese hätten sich gegenseitig aufgefressen. Dass es heute offensichtlich noch Materie gibt, ist ein Hinweis darauf, dass es beim Urknall ein kleines bisschen mehr Materie als Antimaterie gegeben haben muss. Dieser kleine Unterschied zwischen Materie und Antimaterie könnte mit Hilfe des LHC besser verstanden werden.
Une autre grande question, c'est que dans notre univers, il y a de la matière, il n'y a pas d'antimatière. Qu'est-ce qui est devenu de l'antimatière? Et le troisième objectif du LHC, c'est de comprendre cette petite différence si importante.
Was nun wird das LHC-Experiment für Antworten liefern? Das Higgs-Teilchen werde man entweder entdecken oder eben nicht. Ist nicht zu finden, fände der Theoretiker John Ellis fast spannender. Denn dann müsste eine neue Theorie her, die das Standardmodell ablösen würde.
Le boson de Higgs, on va soit le découvrir, soit prouver que ça n'existe pas, ce qui peut être encore plus intéressant.
Von der Antimaterie wiederum wisse man, dass es sie gebe. Was aber genau die Unterschiede zwischen den jeweiligen Teilchen und Antiteilchen sei, das bleibe zu klären. Am meisten aber interessiert sich John Ellis für die dunkle Materie, die vielleicht Teilchen zutage fördern könnte, die es in der Standardphysik bis anhin noch gar nicht gibt.
En fait, ce qui m'intéresse peut-être le plus, c'est la possibilité de détecter la matière noire, donc qui serait fabriquée de particules inconnues jusqu'à ce moment.
Dass der LHC-Teilchenbeschleuniger nun in Betrieb ist, freut den alten CERN-Hasen John Ellis. Und er hofft, dass der LHC zu einer neuen Ära in der Physik führen werde. Zu neuen Lösungen für die Rätsel unseres Kosmos. Mit dem LHC als dem größten Mikroskop und Teleskop der Welt.
Évidemment, j'espère que le CERN va donner naissance à une nouvelle ère de la physique. C'est le microscope le plus puissant qui n'a jamais existé. C'est aussi le télescope le plus puissant qui n'a jamais existé. Et si ça nous révèle quelques secrets de notre cosmos, je serai ravi.
John Ellis. Ellis beschäftigt sich bereits seit über 35 Jahren am CERN mit theoretischer Physik. Am CERN arbeiten insgesamt mehrere tausend Forscherinnen und Forscher. Einige von ihnen sind schon sehr lange dabei, wie John Ellis. Viele am CERN sind aber auffallend jung. Pascal Wieber, Sie haben eine junge Forscherin und einen jungen Forscher am CERN getroffen. Letzten Mittwoch, wie und wo sind Sie ihnen denn begegnet?
Ich traf sie, als ich den Kontrollraum des LHC-B besuchte. Das ist eines der Experimente am LHC. Die Doktorierenden Marco Gersavec und Angela Büchel führten mich dort herum.
Wir stehen hier im Prinzip über dem Tunnel, wo unser Experiment stattfindet, LHCB. Und das ist sehr aufregend im Moment, weil wir die ersten Beam rundherum lassen und dann erste Sachen sehen in unseren Maschinen, die wir sehr lange gebaut haben.
Wenn wir jetzt hier durch diese Türe rein dürften, dann wäre hier gleich der Lift da hinten. Und dann würde man mit dem Lift 100 Meter weit runterfahren. Und dann müssen wir ein bisschen laufen und wäre beim Detektor, ja, wo alles jetzt passiert. Ja.
Was will man schlussendlich rausfinden, genau?
Ja, was wir rausfinden wollen, ist, warum Materie eigentlich existiert. Denn nach dem Urknall, wenn die Welt so symmetrisch aufgebaut wäre, wie man es annehmen könnte, würde gleich viel Materie und Antimaterie entstehen und sich gegenseitig auch wieder vernichten. Aber wir wissen, dass Materie übrig geblieben ist, daraus, woraus wir alle bestehen. Und woher diese kleine Asymmetrie, die dafür notwendig ist, woher die kommt, das ist der Hauptfokus unseres Experiments.
Bis jetzt sind nur ganz wenige Reaktionen bekannt, die ein Ungleichgewicht erzeugen zwischen Materie und Antimaterie. Und was wir hier machen mit der höheren Energie jetzt, mit diesem neuen Beschleuniger, ist, wir möchten schauen, ob es allenfalls bei höheren Energien noch mehr solche Reaktionen gibt, die ein Ungleichgewicht erzeugen könnten. Und wenn wir sagen, wir würden das finden, wäre das natürlich ganz eine neue Entdeckung und sehr aufregend. Ja.
Ich persönlich schaue mir einen bestimmten Zerfall an. Wie gesagt, also diese B-Quarks, die sind keine stabilen Teilchen, die zerfallen dann wieder in andere Quarks, andere Teilchenzustände. Und da habe ich mir jetzt einen bestimmten rausgesucht. In meinem Fall erzeugt er zwei geladene Teilchen und den schaue ich mir an.
Und machst ja, da deine Doktorarbeit drüber?
Das ist meine Doktorarbeit. Was ich letztendlich machen werde, ich werde mir einfach nur die ganzen Daten anschauen, die wir genommen haben, die rausfiltern, die so aussehen wie das, den Zerfall, den ich messen will. Und dann, da praktisch, am Ende ist es einfach nur ein Zählen. Man schaut, wie viele B und wie viele Anti-B hat man erwischt und da will man dann die Asymmetrie herausfinden. Das heißt also, die ganze Rekonstruktion, da gibt es immer kleine Gruppen, die für verschiedenste Sachen zuständig sind. Ich kümmere mich zum Beispiel auch um die Kalibration von dem Detektor, der direkt am Wechselwirkungspunkt ist. Das ist ein Teil, der natürlich auch sehr wichtig ist. Und viele andere kümmern sich dann um die Kalibration von anderen Detektoren, um zu schauen, dass die alle so funktionieren, wie man es erwarten würde.
Also ich habe mitgeholfen beim Aufbau vom Tracker Turritensis. Das ist ein Silikonstreifendetektor, der dann mithilft, diese Spuren zu rekonstruieren und der vor allem mithilft, dass man den Impuls der Teilchen, also die Geschwindigkeit der Teilchen, dass man die sehr, sehr genau bestimmen kann. Und das ist sehr wichtig, weil nachher im Magneten werden die abgelenkt und hinterlassen eine gekrümmte Spur und daraus wird dann viele Informationen bekommt man aus dieser gekrümmten Spur. Und ich habe mitgeholfen, das aufzubauen. Ich habe mitgeholfen, die Steuerung zu programmieren, so dass wir vom Kontrollraum aus den Detektor, der unten im Tunnel sitzt, überhaupt ansteuern können, dass wir unsere Chips richtig programmieren können, dass die Sachen mit Hochspannung versorgt sind, dass die Sachen, die ganze Elektronik, die wir unten haben, überhaupt mit Spannung versorgt ist. All das können wir vom Kontrollraum aus ein- und ausschalten. Da habe ich im Prinzip für unsere Station das programmiert. Und nachher werde ich wie Marco auch eine solche Analyse machen von den Daten und mir auch einen ganz bestimmten Zerfall anschauen, ja. Und sehen, ob wir da etwas Neues sehen, ob wir mehr sehen von dieser Diskrepanz zwischen Materie und Antimaterie oder eben nicht. Oder ob es genauso ist, wie man bis jetzt schon gesehen hat. Ja.
Ich befinde mich jetzt im Kontrollraum des LHCb.
Von hier aus steuern wir unseren Detektor. Also was wir auch machen, ist, wir überwachen natürlich ganz genau, was in unserem Detektor passiert. Da drinnen muss es kalt sein. Wir überwachen die Temperaturen. Da drinnen sollte es nicht regnen. Wir überwachen die Luftfeuchtigkeit. Also da sieht man hier, wir haben immer jemanden, der auf Schicht ist und effektiv all diese Sachen überwacht und allenfalls Maßnahmen treffen würde, wenn etwas schief geht. All die Fäden laufen im Prinzip alle hier zusammen im Kontrollraum, weil nach unten kann man ja nicht mehr, also wird alles von hier gesteuert und überwacht.
Und ist das normalerweise still hier drin oder ist das jetzt außergewöhnlich oder ist das immer so lebendig?
Es ist eigentlich immer recht lebendig, wenn der komplette Detektor angeschaltet ist. Das heißt, es sind ungefähr 10 Subsysteme, von denen jeweils dann 2-3 Leute hier sind. Das heißt also, zu jedem Zeitpunkt sind eigentlich gut 20 Leute hier im Kontrollraum. Und ja, natürlich, das ist schon eine einigermaßen lebendige Atmosphäre, aber das gibt dann auch die Motivation, dann auch die Nachtschichten durchzustehen, denn wir arbeiten hier natürlich rund um die Uhr 7 Tage die Woche. Und ja, da brauchen wir schon ein bisschen gute Stimmung, um dann auch mal eine Sonntagsnachtschicht zu machen.
Ist das so ein Traum, am CERN arbeiten zu können, oder ist das einfach eine Uni wie jede andere?
Also für mich ist es auf jeden Fall ein Riesentraum und der ist jetzt wahr geworden. Heute beginnt das alles. Ich durfte wirklich dabei sein, wo wir alles aufgebaut haben. Ich kann dabei sein jetzt, wo sie die ersten Teilchen durch unsere Maschine lassen und wir effektiv was sehen da drin und wir den wirklich mal richtig in Betrieb nehmen. Und nachher kann ich dabei sein, wenn die ersten Daten da sind und effektiv das etwas auswerten. Also für mich ist ein Riesentraum in Erfüllung gegangen und ich bin ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier dabei sein darf. Ja.
Ihr habt den Weg zur Professur im Auge. Darf ich das so fragen?
Ja, klar. Wenn alles so weitergeht, wenn alles klar geht, warum nicht? Aber das ist noch ein weiter steiniger Weg und da müssen wir noch einiges vorher arbeiten.
Marco Gersavec und Angela Büchel, junge Physiker am CERN, über ihre Arbeit und ihre Pläne. Sie gehören zu den vielen hundert jungen Forscherinnen und Forschern, die den neuen Teilchenbeschleuniger LHC am CERN 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche am Laufen halten. Die ersten Forschungsresultate vom LHC, die sind erst in 6 bis 12 Monaten zu erwarten.
Und soweit die Berichterstattung von Wissenschaft DRS2 über den Start des Large Hadron Collider LHC am CERN in Genf. Uns hören Sie jeden Samstag nach den Mittagsinformationen um 12.40 Uhr auf DRS2 und in den Wiederholungen übers Wochenende auf DRS4 News.
Es gibt uns auch im Abonnement und zwar als Podcast zu finden im Internet unter der Adresse wissenschaft.drs.ch.
Für diese Sendung verantwortlich sind und am Mikrofon begleitet haben Sie Patrick Tschudin und
Pascal Bieber.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.